Almuts Pausentee, der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, eine neue Folge. Roman, du noch zu Hause oder bist du schon unterwegs nach Mailand?
Bin quasi für alle, die jetzt zuhören, hi Almut, dann schon in Mailand. Wenn ihr das hört da draußen bei der Aufnahme jetzt, bin ich noch zu Hause und steige dann bald in den Flieger von Hamburg nach Milano.
Einer der Glücklichen, der in San Siro dabei sein darf, ja.
Ja, erstes Mal. Ich bin großer Fan dieses Stadions, wie jeder Fußballfan wahrscheinlich. Absolute Kultstätte, ich habe total Bock. Und dann natürlich die Spiele Deutschland gegen Italien. Es geht um was. Es ist ein Nations League-Spiel, wo es wirklich um ganz, ganz viel geht. Wo es nicht nur ums Final Four geht und darum, dass das dann auch im eigenen Land stattfindet. Die Spiele dieses Final Fours wären dann ja in München und in Stuttgart. Das heißt, man hätte nochmal ein Jahr nach der Heim-EM ein kleines, feines Heimturnierchen, sondern es geht natürlich auch darum, die Italiener zu überholen in der Weltrangliste, was für die Setzliste Richtung WM wichtig wäre etc. pp. Und natürlich weiter Selbstbewusstsein tanken. Und das Ganze dann im San Siro, schöner Rahmen. Und am Sonntag dann natürlich in Dortmund ein fast ähnlich kultiger Ort zum Rückspiel.
Das stimmt, da sind wir auch mal richtig gespannt drauf. Und da habe ich auch gedacht, vielleicht kann ich zur Nationalmannschaft eine kleine Anekdote erzählen, nämlich die
unbedingt
von meiner ersten Nationalmannschaftsnominierung. Ich habe nämlich
das war 2010. 10, okay, ich war jetzt bei 11, aber klar.
Schon ein bisschen her. Ich musste nämlich eigentlich drüber lachen, weil ich das von Jan-Oriel Bissek gelesen habe, dass er sich so gefreut hat und irgendwie auch nicht so richtig dran geglaubt hat, dass es dann mal passiert. Aber er hat ja im Nachhinein gesagt, dass er schon mal Kontakt hatte mit Nagelsmann und deswegen die Nummer auf dem Display gesehen hat.
Ja, stimmt. Die haben schon mal telefoniert vorher, ne?
Und ich war tatsächlich in der Uni unterwegs und war im November, im Oktober vorher war ein Länderspiel in Wolfsburg und da habe ich auch zugeguckt. Deswegen hatte ich mit dem Torwarttrainer auch immer mal Kontakt, weil der mich auch damals schon in der U17 mal begleitet hatte. Und wir haben immer, sagen wir mal, alle 1, 2, 3 Monate mal telefoniert, wie so alles ist. Und dann laufe ich gerade über den Campus von einer Fakultät zur anderen und es klingelt das Telefon, sage ich, na gut, kann ich ja nochmal rangehen, bevor ich in die nächste Vorlesung muss. Und dann fragt er, Mensch, kommst du denn zum Spiel nach Leverkusen gegen Nigeria? Sag ich, boah, nee, du, ich bin gerade in der Uni, wie soll ich das machen? Ich habe auch die nächsten Tage volles Programm. Hab halt nicht so ein Leben wie du, dass ich immer mit der Nationalmannschaft unterwegs bin. Und dann sagt er, naja, wäre aber schon schön, wenn du kommst. Sag ich, ja, wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich auch gerne kommen.
Schön wäre es.
Sagt er, naja, ich glaube, wir sollten jetzt auch auflegen. Sag ich, hä, wir haben doch gerade erst angefangen zu telefonieren. Sagt er, naja, du kriegst gleich einen Anruf vom Management der Nationalmannschaft. Sag ich, ja klar. Also jetzt fängst du auch noch an, mich zu verhöhnen, ist ein bisschen doof. Sagt er, nee, also ich lege jetzt auf und dann sehen wir uns heute Abend. Aha, okay. Ja, und dann dauert es irgendwie 3,5 Minuten, wo ich vor dem Gebäude stand und schon Zeitdruck hatte, dass ich doch jetzt langsam in die Vorlesung müsste. Und dann rief mich das Management an und sagte, ja, wo bist du gerade? Wo sind deine Sachen? Wir müssen jetzt deine Reise planen. Du musst heute Abend hier nach Leverkusen kommen, ins Teamhotel. Wir brauchen eine Torhüterin. So, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ziemlich schnell. Und dann bin ich anstatt in die Vorlesung, bin ich dann ins Rektorat gelaufen in der Uni und habe versucht zu klären, dass ich raus kann, weil der Sportstudiengang immer so gestaltet war, dass man Anwesenheitspflicht hatte. Und das natürlich dann nicht übereingepasst hat, wenn man mal plötzlich 10 Tage unterwegs war. Aber
du hattest dann woanders Anwesenheitspflicht ab dem Moment quasi.
Richtig. Und glücklicherweise hat die Uni das dann schnell gemanagt, hat sich die Einladung schicken lassen von der Nationalmannschaft, hat es dann auch geglaubt. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann abends um 23 Uhr in Leverkusen gewesen, habe am nächsten Tag mit den Mädels auf dem Platz gestanden. War, glaube ich, noch mal ein bisschen krasser als beim Bissek, weil er ja normal nominiert wurde und nicht nachnominiert wurde. Gerade diese Nachnominierung, man hat nicht viel Zeit nachzudenken, man ist irgendwie einfach gleich vor Ort und dieser Tag nach dem Anruf, bis man dann da ist, ist halt irgendwie voll Adrenalin und man weiß überhaupt nicht, was einen erwartet.
Kann ich überhaupt gar nicht nachempfinden, klingt aber absolut so, wie du es beschreibst. Gott sei Dank hat die Uni dir geglaubt, dass du auch wirklich zur Nationalmannschaft eingeladen bist.
Sie haben ja die offizielle Einladung dann noch gekriegt.
Ich wollte gerade sagen, also das wäre ein bisschen kurios gewesen. Aber ja, Jan-Oriel Bissek, auch interessanter Tür, auch interessante Nominierung da von dir. Ich will eine Sache noch kurz einschieben, weil ich finde, das muss hier Platz haben, falls du das nicht sowieso selber in Planung hattest, Richtung deines Themas, das gleich kommt, das ich ja wie immer nicht kenne, dass wir natürlich hier nochmal, ja, so eine kurze, zu Recht, glaube ich, weil du sie gut kanntest, ja, Trauerbekundung machen müssen, weil es natürlich eine Person gab, die jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen verstorben ist mit Doris Fitschen, die ich, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben mal ganz kurz gesehen habe, nie mit ihr gesprochen, aber weiß natürlich um ihren Einfluss und ihre Bedeutung, ihre Wichtigkeit für den Frauenfußball, mal mindestens in Deutschland, aber auch darüber hinaus natürlich, eine tolle Persönlichkeit war. Du kanntest sie natürlich deutlich besser, weil du gerade eben sagtest, Management, Nationalmannschaft, das war ja eines der Jobs, die sie unter anderem mal hatte.
Genau, sie war unter anderem auch vor Ort, also bei diesem, bei meinem ersten Lehrgang, hat mich auch in der ersten Zeit begleitet. Die ersten, ja, ungefähr 6 Jahre meiner Nationalmannschaftskarriere war sie im Management oder die Managerin der Nationalmannschaft. Ja, ist eine herausragende Persönlichkeit gewesen. Unheimlich traurig, dass sie einer schweren Krankheit erlegen ist, ihrer Krebserkrankung. Hat mich schon sehr, sehr getroffen, diese Nachricht. Ich bin ihr unheimlich dankbar, was sie für den Fußball getan hat. Es gibt, glaube ich, niemanden, der schlecht über sie redet. Sie ist ein unheimlich ehrgeiziger, fröhlicher, zielorientierter Mensch gewesen. Und da können sich sehr, sehr viele Menschen ein Beispiel dran nehmen. Und man wird, glaube ich, erst noch ja in den nächsten Jahren herausfinden, was sie alles bewegt hat, auch im Hintergrund, von dem man gar nicht wusste, was es für langfristige Auswirkungen haben wird.
Ich finde, das sollte an der Stelle, weil du es gerade auch als Stichwort gesagt hast, Management der Nationalmannschaft, sollte an der Stelle nochmal Platz finden und hat ja dann im Entfernten auch damit zu tun, wie deine Nationalmannschaftskarriere eben verlaufen ist und wie sie begonnen hat, wie sie jetzt eben auch für Jan-Aurel Bissek begonnen hat. Aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil vielleicht kommt jetzt ja irgendwas, was dein Thema ist und damit zu tun hat. Keine Ahnung.
Ja, das ist so ein bisschen großes Thema. Natürlich geht es um die Nationalmannschaft. Es geht aber auch so ein bisschen um Bundesliga, denn es gibt ja einen Verein, der gefühlt Woche für Woche Riesenfurore macht und auch sehr beständig ist und auch einer der wenigen Vereine, die sowohl auswärts als auch Heimstärke haben, bei denen es nicht viel Unterschied macht. Also es gibt in der Liga, wenn man mal so guckt, unter den Top 10 gibt es 3 Vereine, die zwischen auswärts und heim nicht so große Punktunterschiede haben, sondern maximal 3, und das sind Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart. Und dann kommt ein anderer Verein dazu, den vor der Saison, glaube ich, nicht viele andere auf der Rechnung hatten. Und das ist welcher?
Ja, dessen Torwart hätte eigentlich auch nominiert werden müssen, wenn man so dem einen oder anderen Experten glaubt, wenn man den Statistiken glaubt. Da bist du ja als Teil US-amerikanische Sportlerin besonders auch hyped, wahrscheinlich, wenn du die Statistiken von Robin Zentner liest. Also ich bin jetzt bei Mainz 05.
Richtig, genau. Bei Mainz 05, die jetzt momentan auf dem 3. Platz sind, auf dem Weg in die Champions League. Ich glaube, wenn sie das bestätigt und auch wenn es nur die Europa League wird, dann werden erstmal ein paar andere europäische Vereine googeln müssen, wo sie denn überhaupt anreisen können.
Also Entschuldigung, ja, ich Mainz muss jetzt mal eine Lanze brechen hier für meine Fastheimat. Ich bin 60 Kilometer weg von Mainz aufgewachsen, in Rheinland-Pfalz, im Hunsrück. Dementsprechend Mainz 05 ist damals auch tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend, also vor der Ära Klopp quasi, überhaupt kein Begriff gewesen. Die Stadt natürlich schon, aber der Fußballverein nicht. Und das eben trotz Klopp und Co. Marco Rose hat ja da auch da gespielt. Dann, also es gab schon so den einen oder anderen, den man nach wie vor kennt. Aber Mainz 05 war natürlich hinter Kaiserslautern, hinter Frankfurt, hinter den großen Bayern und Gladbachs und Hamburg natürlich so 70er, 80er Jahre, hatte Mainz 05 letztlich keine Berechtigung, Teil irgendwie dieser Fußballkultur zu sein, nicht mal in der Region, aus der ich komme. Aber das änderte sich so um die Jahrtausendwende und mit einer stetigen Entwicklung und eng verbunden mit Christian Heidel natürlich auch.
Ja, und jetzt haben sie einen Tabellenplatz ergattert, den sie in ihrer Vereinsgeschichte noch nie hatten. Sie kommen ja noch anders ins europäische Tableau. Sie haben ja einen ehemaligen Trainer, der jetzt englischer Nationaltrainer ist. Also auch da wird wahrscheinlich in England viel gegoogelt, was denn Mainz 05 ist. Ja. Und vielleicht spielt ja irgendwann Mainz 05 in Manchester oder in Liverpool oder in London irgendwo. Das wäre schon sehr lustig. Und natürlich hat diese Serie, die sie in der Bundesliga haben, wo auch ein angesprochener Robin Zentner, der nicht nominiert ist, einen großen Anteil dran hat. Aber es sind auch 2 andere Spieler von dem Verein nominiert für die Nationalmannschaft mit Amiri und Burkhardt, die sich das auch meiner Meinung nach sehr, sehr verdient haben. Also gerade so ein Amiri, der dann, ja, ausgeliehen wurde, wo alle gedacht haben, warum macht er das jetzt irgendwie, zeigt halt da grandiose Leistung. Auch ein Burkhardt mit 15 Toren und 2 Assists, eine herausragende Saison. Und die sind jetzt plötzlich so in einem Fokus, dass man nicht mehr an ihnen vorbeikommt. Und das Schöne eigentlich, worin es dann endet, dass sie nicht so die einzigen sind, sondern wenn man sich die Nominierung der Nationalmannschaft anguckt, sind Spieler aus 12 verschiedenen Vereinen nominiert. Und das hat es, glaube ich, noch nicht so häufig gegeben.
Ein Gedanke einmal noch kurz zu Mainz und Amiri, der lustigerweise ja auch aus der Ecke da kommt. Der kommt ja aus Ludwigshafen. Genau wo wie der Bundeskanzler AD Helmut Kohl, Gott hab ihn selig, aus Ludwigshafen kam. Ich glaube, ja, dem Amiri hat nicht so einen lustigen Dialekt drauf, aber vielleicht spricht der ja nochmal die Tage irgendwie öffentlichkeitswirksam. Dann hören wir nochmal ganz genau hin. Hat sich das natürlich total verdient. Gibt es ja auch total romantische Geschichte. Der kennt den Nagelsmann schon aus Hoffenheim. Von ganz früher, wie man so schön sagt.
Von der U19.
Von ganz früher.
Sind ja zusammen deutscher Meister
die
geworden.
Die haben
ne?
schon ein paar Erfolge zusammen gefeiert und auch schon ein paar Entwicklungsschritte gemeinsam sozusagen gemacht. Das ist super spannend. Johnny Burkhardt, auch einer der besten deutschen Stürmer aktuell, auch wenn man da auf die Zahlen guckt, dann zu Recht nominiert. Den habe ich zum ersten Mal spielen sehen in der Nationalmannschaft in Bosnien. Da hat er nur so ein paar Minuten gehabt. Weil ich erinnere noch ganz genau, das war ja ein enges Spiel da in Zenica. Da kam der rein und hatte, glaube ich, binnen 15 Minuten zwei gute bis sehr gute Torchancen. Also der hat auch gar keine Furcht. Und das ist, glaube ich, das, was Nagelsmann sagt, das, was Bo Henriksen sagt. Der Junge hat halt wirklich keine Furcht. Und das ist so ein bisschen auch die bittere Geschichte. Der war ja auch vor der U21-EM vor 2 Jahren verletzt. Ich weiß gar nicht, Schulter, Knie, es war auf jeden Fall eine Verletzung, die ihn kurz vorher von diesem Turnier ferngehalten hat. Und da haben auch alle gesagt, wenn der dabei gewesen wäre mit einem Moukoko und so vorne, dann wären die sicherlich nicht in der Vorrunde ausgeschieden. Also der hatte auch schon so einen Unterschiedscharakter. Deswegen also das nochmal zu Mainz und dieser Entwicklung, die total faszinierend ist.
Aber wir können ja dann auch noch an der Stelle kurz mal über Robin Zentner sprechen.
Ja, können wir auch
also
machen.
Also du sagst auch, er hätte nominiert werden müssen.
Weil, gut, also ich bin, ne, jetzt, ich will nicht Andreas Grumberg und Julian Nagelsmann und Sandro Wagners Entscheidungen, keine Ahnung, wer die dann letztlich trifft oder ja, wahrscheinlich im Zusammenspiel. Ich meine, ein Stefan Ortega spielt bei Manchester City nicht. Lothar Matthäus hat jetzt gesagt, wenn einer nicht spielt, kann er ja nicht nachweisen, dass er aktuell einer der drei besten Torhüter ist. Der kennt sich halt mit dem Platz auf der Bank aus, das ist vielleicht ein Vorteil als dritter Torwart. Aber natürlich, klar, also
wenn
Robin Zentner,
sarkastisch ist, ja.
Robin Zentner ist überragend, also spielt eine überragende Saison und finde ich jetzt auch lang genug, um zu sagen, den belohne ich jetzt mal, weil natürlich spielt er keine Sekunde, also da müsste sich jetzt ja schon Baumann und Nübel verletzen, beide, dass der dann ein Spiel macht, aber ihn einfach zu belohnen, zu sagen, ja, Leistung wird belohnt, was ja bei Nagelsmann oft gilt, ein Goretzka kommt zurück, über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja auch genug Gründe zu sagen, ja, ich belohne genau das, genau zu diesem Zeitpunkt, dann über diese 12 anderen Vereine und so, wo nominiert wird, können wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen. Aber dann jetzt will ich deine Perspektive wissen, als Ex-Nationaltorhüterin, du hättest dich sicherlich auch geärgert an Zentners Stelle.
Auf jeden Fall, also wenn man eigentlich auch schon sehr viele Spiele für Mainz in dieser Saison gerettet hat und das auch in einer sehr hohen Konstanz. Also mir fallen aus diesem Jahr eigentlich von den Spielen her mehr Fehler oder auch Unsicherheiten von Nübel ein als von Zentner. Wenn ich da jetzt mal Revue passieren lasse und auch am letzten Spieltag haben ja diverse gesagt, ne, oh, hat der Nübel doch nicht, wo man dachte, vielleicht nimmt er besser den Fuß als die Hand. Sowas sieht dann auch manchmal unglücklich aus, aber das passiert und bei Zentner ist das sehr, sehr selten passiert, was eine hohe Qualität hat und jetzt auch, er war nie verletzt. Baumann war auch verletzt und Nagelsmann spricht halt immer von Leistung. Und auch der angesprochene Stefan Ortega, er ist halt einer, der in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, wenn er von der Bank kommt, dass er im Großen und Ganzen einfach ein sicherer Rückhalt ist. Und bei Manchester City sind sie auch Fan von ihm. Aber auch er hat ein bisschen gewackelt in seinem letzten Premier League-Spiel, wo man dann sagte, beim Freistoß, ne? Aber das ist an sich, möchte vielleicht der Bundestrainer auch eine gewisse Konstanz haben auf der Position, aber eigentlich müsste Leistung belohnt werden und ich hätte Zentner auch sehr, sehr gerne in dem Kreis gesehen. Kann natürlich auch sein, dass Nagelsmann mit ihm gesprochen hat und gedacht hat, nee, die Stimmung im Torwartteam, die passt halt gerade so. Ich will daran nichts verändern vor der Nations League, vor der es jetzt einfach auch entscheidend ist. Und manchmal zählen ja dann Charakterzüge und nicht nur Leistung auf dem Platz. Das hat ja Nagelsmann auch schon häufiger betont.
Aber glaubst du, dass ein Robin Zentner mit 0 Länderspielen
Nein, glaube ich nicht.
Jetzt dahin kommt und sagt, also wenn ich jetzt nicht spiele, so wie Bernd Leno das gesagt hat im letzten Herbst, zu sagen, ich fahre jetzt nicht mit nach Bosnien oder und spiele nicht gegen die Niederlande hier, wenn ich gar keine Chance auf einen Einsatz habe. Kevin Trapp hat sich auch mehrfach beschwert. Und dann bin ich bei dir. Also Olli Baumann war jetzt länger verletzt. Der hat auch über Wochen, Monate und dann letztlich konstant über Jahre gut bis sehr gut gespielt. Aber der hat jetzt gerade zuletzt eine längere Verletzungspause. Da hat ihn ja ein junger deutscher Torhüter mit Luca Philipp ersetzt. Auch lustig. Der jetzt auch sagt, ey Mensch, vielleicht der ist 23, 24. Vielleicht kommt der in ein, zwei Jahren auch nochmal. Irgendwann aus Baumanns Schatten. Aber Baumann macht dann einen Fehler. Also gesteht sich eine Teilschuld beim Gegentor gegen St. Pauli mit ein. Tom Bischoff mitbeteiligt, aber eben auch er. Sagt, okay, Nübel kriegt 4 Gegentore im Generalprobenspiel vor diesem Nations League Doppelpack. Und klar sagt Nagelsmann, ich brauche Konstanz, ich habe nur 3 Trainingseinheiten oder 2,5 oder 1,5 oder was auch immer, wie viel, 2,25 Trainingseinheiten. Ich kann jetzt nicht alles durcheinander wirbeln und nur dosiert hier mal ein Adeyemi dazu, ein Amiri und dann nochmal ein Goretzka zurückholen. Im Tor mache ich mir diese Baustelle nicht auf, weil am Ende weiß ich, es spielt Nübel oder Baumann. Deswegen sagt er vielleicht, okay, Zentner ist jetzt kein Stinkstiefel, weil der weiß genau seine Rolle, aber trotzdem mache ich mir die Baustelle nicht auf, weil am Ende brauche ich halt einen sehr erfahrenen Mann, auch auf der Position 3 in so einem Spiel.
Ja, also es gibt immer Argumente dafür und dagegen. Man sieht einfach nur, dass Nagelsmann sich traut, bei den Spielern an sich ein bisschen mehr zu experimentieren und bei den Torhütern nicht, obwohl ein Torhüter ja auch dann die 33% wären. Und bei den Spielern kommt er vielleicht jetzt nicht komplett auf die 33%, aber wenn es da halt 18 oder 20 sind, die dann wieder zurückkehren oder neu dabei sind, fühlt man sich als Torwart manchmal auch ein bisschen, auf Neudeutsch gesagt, verarscht, weil man natürlich sagt, ich bringe meine Leistung, was soll das jetzt? Also ich bin gespannt, was dann so passiert. Und auch wenn man sich den Kader insgesamt anguckt, haben wir ja theoretisch in der Verteidigung 5 nominelle Innenverteidiger, 2 Außenverteidiger nur mit Mittelstädt und Raum. Und wir haben einen Kimmich, der ja seit November kein Spiel auf dem...
Kein Rechtsverteidiger mehr.
Kein Außenverteidiger mehr gespielt hat. Und der jetzt vermutlich unter Nagelsmann, ich schätze mal, dass das durchzieht, wieder hinten rechts spielen wird.
Ja, ist ja auch klar. Das hat ja auch Nagelsmann im Interview gesagt, glaube ich, mit den Kollegen von der FAZ. Joshua Kimmich muss die Baustelle, die am dringendsten ist, schließen. Und die ist halt hinten rechts, weil du hast einen nicht ganz konstanten, aber Pascal Groß. Du hast einen sehr konstanten Angelo Stiller. In einem Stuttgarter Umfeld, das nicht mehr so gut ist, hat Angelo Stiller eine gute bis sehr gute Saison weiterhin gespielt. Über viele, viele Wochen und Monate hinweg. Den wirst du auf jeden Fall ja auch langfristig dort installieren wollen. Dem sagen ja auch viele ein sehr, sehr großes Talent nach. Bin ich wieder bei dieser U21-EM, ich habe sie begleitet, deswegen stresse ich das so. Da war der mit Jan-Aurel Bissek, der damals Kapitän war, in einem Katastrophenteam, was überhaupt nicht funktioniert hat. So symptomatisch für diese deutsche Fußball-Elite mit Nationalmannschaft, WM aus, Vorrunde, Frauen und dann U21. Da passte das so ins Bild. Da waren Stiller und auch ein Bissek, die waren so wenige Lichtblicke. Und dann hast du halt noch einen Andrich, klar, auch eine schwierige Saison. Und ein Goretzka, das heißt, auf deiner Sechserposition hast du genug Auswahl, genug Quali und Quantität. Also muss Kimmich natürlich als einziger, den du da hast, rechts hinten spielen. Dann geht's um die Innenverteidigerposition. Links sehe ich gerade Raum nach seiner Verletzung wieder vor Mittelstädt. Also du kannst ja wieder, klar, glaube ich, das erlauben zu sagen, das sind dann meine gesetzten Außenverteidiger und innen, klar, musst du irgendwie eine Entscheidung treffen.
Ja, oder Nagelsmann überrascht uns alle und spiegelt das System der Italiener und die ja immer mit Fünfer- beziehungsweise Dreierkette agieren. Aber das
da würde ich fast
ich
die Hand für ins Feuer legen.
Nein, ich traue ihm das eigentlich
fast
auch
nicht. Die Hand für ins Feuer legen, dass Julian Nagelsmann das nicht macht, nachdem er vor allem mehrfach betont hat, bleib bei meinem
Stiefel
Team, ich bleib bei meinem System, ich bleib bei meinen Ideen. Genau, und er spielt seinen Stiefel so runter, weil es funktioniert hat über so viele Monate. Es gab diese eine Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der EM, die war richtig, richtig bitter. Und jetzt kommt halt ein Kracher mit Italien. Alle sagen, die Deutschen sind jetzt Favorit und vielleicht sind es in den letzten Wochen wieder weniger Favorit geworden, warum auch immer. Es wurde ja gar nicht gespielt. Aber du sagst es, im Kader ein bisschen was gemacht, aber nicht so viel. Wie ersetzt du Flo Wirtz? Weil Vusiala gibt's halt nicht. Wirtz verletzt, Havertz verletzt. Das heißt, die brechen 2 weg. Füllkrug ist nicht mit dabei. Schon länger nicht. Wen hast du also als Mittelstürmer? So ein paar Ideen muss er schon entwickeln. Und dann, jetzt will ich kurz noch auf den Punkt.
Ja, obwohl du jetzt mit Kleindienst, Burkhardt und Underf, ich meine, Underf hat ein bisschen Formschwäche, aber Kleindienst und Burkhardt sind jetzt für mich keine schlechten Alternativen vorne in der Mitte.
Ist natürlich niemand, der jetzt in Italien irgendwie die Stirnrunzler verursachen wird. Diese Namen schlicht.
Aber also, das ist auch immer der Vorteil, dass man dann überraschen
kann.
Das
kann der Vorteil sein. Absolut. Ich sag nur, das ist jetzt nicht Havertz, keine Ahnung, 100 plus Premier League Spiele, Wirtz, einer der beiden deutschen Superstars, die sind dann eben nicht mit dabei. Aber klar, Qualität brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist auf jeden Fall gegeben. Und jetzt will ich nochmal kurz zurück, weil das will ich gar nicht unterschlagen, dass es halt eben 12 Vereine sind, aus denen
weil
nominiert.
Ich mich nicht erzählt habe.
Das ist schon ein Zeichen dafür und jetzt will ich deine Einschätzung hören. Früher gab es den Bayern-Block, da waren dann 7 Bayern-Spieler, dann gab es den Bayern- und BVB-Block, das waren allein schon über die Hälfte der 23er Kadergröße. Jetzt nochmal mit Leverkusen und klar, Leverkusen-Bayern war diese Saison natürlich auch ein Clash of the Giants. Gibt es auch immer so ein paar, aber dann noch ein paar Verletzte, Wirtz verletzt, Pavlovic verletzt, da fehlen dann auch per se einfach schon mal welche in der Breite. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass eben Mainz, Tabellendritter, Freiburg, Tabellenfünfter, etc., also auch die kleineren Clubs immer jetzt für ihre gute Arbeit auch insofern belohnt werden, dass da Einzelspieler rauskommen, die dann Nationalspieler werden in Deutschland.
Ja, und ich meine, der größte Block sind ja nur 4 Spieler aus einem Verein, wo du bei Stuttgart und Stuttgart und Bayern gelandet bist. Aber da wundert es einen dann auch. Also Stuttgart ist jetzt ein bisschen abgerutscht. Wir haben ja schon über Angelo Stiller gesprochen, der ja noch so seine Leistung bringt. Aber wenn du jetzt beim BVB hinguckst, sind eigentlich alle sehr, sehr unzufrieden, was allein auch in diesem Jahr passiert. Und trotzdem kommen 3 Spieler, die ja auch dort Stammspieler sind und mitverantwortlich sind für irgendwie eine Leistung. Da beschweren sich, glaube ich, auch viele drüber, dass man sagt, wenn es nach Leistung geht, muss man das vielleicht anders gestalten. Auf der anderen Seite spielt man auch manchmal so gut wie seine Mitspieler und vielleicht können sie dann in der Nationalmannschaft wieder positiv in Erscheinung treten. Und man muss ja auch sagen, am letzten Wochenende hat der BVB sich ja gefühlt auch selbst geschlagen gegen Leipzig.
Auch interessant, dass sie dann mit so vielen Chancen nicht mindestens noch zum Ausgleich kommen, muss man auch dazu sagen. Ein überragender Gulaschi im Tor, der natürlich auch mit seinen, weiß ich nicht, Lenzen 36 oder was, auch nochmal den einen oder anderen.
Aber irgendwo Mitte 30 ist er, aber er wirkt wie ein
rausgekratzt
wie eine junge Katze, ja.
Ja, das stimmt. Und auch interessant, weil wir den einen Punkt will ich noch kurz machen, auch das ist ja ein ehemaliger Nationaltorwart mit Kevin Trapp, der jetzt ja auch verletzt ist, der sich offenbar über Wochen hingeschleppt hat und der ja auch sich, glaube ich, im Oktober noch beschwert hat, wieso eigentlich Nagelsmann nicht wenigstens mal mit ihm telefoniert. Da gibt's ja auch so einen jungen Brasilianer. Da gibt's ja auch so eine Debatte jetzt, ne? Das ist ja auch so die Debatte, die man raufheben kann auf die Nationalmannschaft. Da ist jetzt exemplarisch Eintracht Frankfurt ein gestandener deutscher Nationaltorwart, der eben nicht mehr so souverän ist, wo man doch durchaus mehr Fehler und Unsicherheiten und weniger Sicherheit findet, als das eigentlich so der Fall ist. Und dann kommt ein junger 21-Jähriger, das heißt, kannst du jetzt auch mit Urbich nennen oder Atubolo oder mit deutschen Torhütern, wo man sagt,
oder den Luca Philipp.
Luca Philipp, wann ist der richtige Moment, wenn offensichtlich und klar ist Trapp ein Führungsspieler, irgendwie Kapitän, Lautsprecher in der Mannschaft oder Kapitänsamt schon über Jahre auch ohne die Binde am Arm irgendwie ausgefüllt nach außen. Wann ist der Moment, wo man sagt, und jetzt ändern wir die Hierarchie? Also in der Nationalmannschaft wäre das dann eben Ter Stegen, haben wir schon drüber gesprochen. Und dann wann kommt, Nübel ist auch schon 28, wann kommt der richtig harte Cut? Wann kommt der Atubolo, der Urbich, der Philipp, wer auch immer?
Also wie du schon angesprochen hast, hat es immer was mit Leistung zu tun. Solange du deine Leistung bringst, musst du den Cut nicht machen. Aber wenn halt die Leistung dann stagniert oder rückläufig ist, was du jetzt auch bei Trapp ein bisschen beschrieben hast, kann man natürlich dann diesen Punkt nehmen. So ist ja auch damals irgendwie ein Manuel Neuer ins Tor gekommen, was nachher eine weitreichend gute Entscheidung war, was aber auch am Anfang viele angezweifelt haben bei so einem Platzhirschen wie Frank Rost. Und man hat es ja auch in Gladbach gesehen, dass es nicht unbedingt am Kapitänsamt hängt, wer im Tor ist, weil auch Omlin ist ja nomineller Kapitän und auch er wurde auf die Bank gesetzt. Also ich bin gespannt, was da passiert, jetzt auch nach der Länderspielpause, beziehungsweise wann auch immer dann Trapp wieder fit ist. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit wäre, aber Argumente sprechen auch dafür, dass man da wechseln kann. Aber man muss natürlich auch als Trainer immer beachten, was das mit einer Mannschaft macht. Also wie steht die Mannschaft dazu? Weil wenn, sagen wir mal, 70% der Mannschaft dagegen sein sollten, ist es auch immer schwierig, einem jungen Torhüter das aufzubürden. Auf der anderen Seite kann es auch genau andersrum sein, dass vielleicht dann 70% dafür sind oder es 50-50 steht. Also da gibt es mehrere Faktoren auch zu beachten, damit das Gefüge in der Mannschaft gut bleibt. Das
ist natürlich echt eine schwierige und eine neuralgische Position, ja, logischerweise. Und abschließend vielleicht nochmal Stichwort Nations League. Und wir haben eben ein bisschen drüber gesprochen, dass wir eine Entscheidung haben, von Nagelsmann eben auch ein paar Mainzer wieder mitzunehmen. Das war ja so ein bisschen der Aufhänger. Und du meintest, es gibt ja auch einen englischen Nationaltrainer, der feiert ja auch bald dann sein Debüt am Wochenende, Thomas Tuchel. Jürgen Klopp, ja, ich meine, man kennt Mainz 05. Jürgen Klopp war beim FC Liverpool. Also wenn man an der an der Anfield Road nicht weiß, wer was genau und wer Mainz 05 ist, dann haben sie bei Jürgen Klopp aber ganz schlecht aufgepasst. Das an der Stelle nochmal. Aber das ist ja auch nochmal ein interessantes Debüt mit Thomas Tuchel, der ja dann offenbar die Nationalhymne sich erst verdienen will, sie zu singen. Und das wird auch nochmal ein spannender Blick mit dem deutschen Trainer auf der englischen Trainerbank.
Ich finde das sowieso schwierig, vor allem wenn es dann mal dazu kommen sollte, dass du gegen Deutschland selbst spielst. Ich hatte mich dann nur mal mit Nadine Angerer unterhalten, die ja jetzt Torwarttrainerin in der Schweiz ist. Und es gab im letzten Jahr dieses Aufeinandertreffen Schweiz-Deutschland. Und sie sagte auch, das war absolut komisch. Also wenn du gegen die Nation spielst, bei der du sonst immer die Hymne mitsingst und auf deren Seite du bist, auf deren Bank du gewesen bist. Mein Thomas Tuchel war jetzt nicht Nationaltrainer und auch jetzt so nicht Nationalspieler. Aber trotz dessen ist das, glaube ich, dann ein ganz abstruser Moment.
Glaube ich auch. Haben wir einen weiten Bogen gespannt. Glaube, wir kürzen dann an der Stelle ab Richtung Hot Takes.
Ja, und ich muss dir gratulieren, ne? Herzlichen Glückwunsch zu deinem nächsten Punkt.
Ich habe ausgeglichen.
Es war spannend in den letzten Minuten.
Patrick Schick.
Der war ja nicht mal richtig der Entscheidende. Es war ja vorher schon der Boniface-Ausgleich, der den Heimsieg verhindert hat. Und dann hat nur Patrick Schick noch den Deckel drauf gemacht, dass dann tatsächlich noch eine Heimniederlage dazugekommen ist. Und so sind deine vier Heimsiege zustande gekommen, die du getippt hast.
Das ist aber auch eine echte Leistung, muss ich jetzt mal sagen. Also ich habe exakt die Zahl der Heimsiege an diesem Spieltag vorher gesagt.
Ja, du bist grandios. Ich sag ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast gut in die Glaskugel geguckt. Ich habe es nicht geschafft mit meinem einen Auswärtssieg. Sah auch bis zum Sonntag gut aus. Und dann hat ja Bochum die Bude nicht getroffen und Stuttgart hat das Spiel aus der Hand gegeben. So ist es. Das einen leid, des anderen freut. Und am Wochenende ist keine Bundesliga. Roman, was machen wir jetzt?
Also ich gehe auf die Nations League. Wir haben es vorher abgesprochen. Jeder macht, was er will. Ich mache Nations League und sage, dass bei Deutschland ein Debütantentor schießt.
Mhm.
Also kein Debütantentor schießt, sondern als ein Tordebüt gibt.
Ah, okay, das ist ein Unterschied.
So rum. Weil sonst wäre es ja nur Bissek, es wäre ein bisschen wild, weil der wird wahrscheinlich keine Sekunde in seinem Wahlwohnzimmer spielen in Mailand. Aber es gibt ein Debüttor.
Ja, gut. Dann nehmen wir das mal.
Burkhardt würde sich anbieten beispielsweise.
Ich würde tatsächlich den Fokus nicht auf die Nations League drehen, sondern mal auf was anderes. Es gibt nämlich zwei sehr, sehr spannende Duelle in der Champions League der Frauen. Zwei Topspiele mit Wolfsburg, Barcelona und auch den Bayern gegen Lyon. Also da spielt die Creme de la Creme von Europa. Und es sind eigentlich beide deutsche Mannschaften ein bisschen Underdog. Und deswegen sage ich, im jeweiligen Rückspiel wird es eine deutsche Mannschaft bis in die Verlängerung treiben, sagen wir mal.
Okay, aber das können wir dann wann? Das können wir
später auflösen. Rückspiele sind dann nächste Woche, aber vielleicht kriegen wir das mit der Aufnahme so hin.
Okay.
Also eins der beiden Rückspiele landet in der Verlängerung.
Okay, das ist doch schon mal eine Aussage. Wir drücken den deutschen Teams den Daumen oder die Daumen. Einen für die Frauenteams und einen für die deutsche Fußballnationalmannschaft, weil wir natürlich, und das steht über allem, glaube ich, ein kleines Heimturnierchen gerne hätten im Sommer.
Genau, so machen wir das. Also dann euch viel Spaß beim Verfolgen.
Almut, werd wieder fit, ich merke schon, du
bin
bist wieder leicht
angeschlagen. So ist das. Ich hoffe, dass es nächste Woche dann irgendwann mal endgültig vorbei ist. Eigentlich guckt ja die Sonne so viel raus, dass immer meine Krankheit weglächeln
dann
sollte.
Dann gute Besserung und euch allen da draußen ein schönes Fußballwochenende und darüber hinaus.
Genau, wir hören uns. Bis dann.
Ciao.
Tschö.
Almuts Pausentee, der RND Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.